Deutschlandfunk. Der Tag.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen ja, dass ich mich gestern in häusliche Quarantäne begeben musste, vorsorglich. Und deshalb wende ich mich heute auf diesem Wege an Sie. Ungewohnt, aber trotzdem war es mir wichtig.
Nein, das hier ist nicht der neue Podcast der Bundeskanzlerin, auch wenn sie ja gesagt hat, dass wir jetzt alle einen für unsere Großeltern machen sollen in Corona-Zeiten, um in Kontakt zu bleiben. Nun, wer diesen Podcast gerne an seine Großeltern weiterleiten möchte, sehr, sehr gerne, dann erfahren die heute nämlich unter anderem, wie der Bundestag in Corona-Zeiten arbeitsfähig bleibt. Die Bundeskanzlerin agiert derzeit ja eben aus dem Homeoffice, weil der Arzt, der sie am Freitag geimpft hatte, mit dem Coronavirus infiziert war. Merkel jetzt also vorsorglich zu Hause. Nun ist allerdings Sitzungswoche im Bundestag und es stehen da ziemlich wichtige Gesetze auf der Agenda, um die Corona-Krise zu meistern. Wie geht das jetzt also mit der Politik? Nicht aus dem Homeoffice, so viel ist schon mal sicher. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit den Folgen des vielen Zuhausebleibens. Zuhause ist nicht für alle ein sicherer Ort, sagt dazu der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Die Sorge, häusliche Gewalt könnte im Zuge der Corona-Krise zunehmen. Diese Befürchtung hat heute auch die Psychologin Franziska Geiser von der Universitätsklinik Bonn im Deutschlandfunk geäußert.
Wir merken alle, dass es in ungewohnten Situationen vermehrt zu Konflikten kommt, dass wir uns anpassen müssen. Und immer wenn wir uns anpassen müssen, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten und Irritationen. Und in Situationen, wo häusliche Gewalt nahe liegt, wo es Partner gibt, die vielleicht gewalttätig werden könnten, ist die Gefahr, dass sie es tatsächlich werden, wenn man so eng zusammensitzt, vielleicht auch im Haus wenig Möglichkeiten des Ausweichens hat und wenig andere Sozialkontakte hat für beide Seiten, ist die Gefahr höher.
Wo fängt häusliche Gewalt an und welche Möglichkeiten gibt es auch in Zeiten des Kontaktverbots dagegen vorzugehen, sich selbst Hilfe zu suchen? Das vertiefen wir heute. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Wo es geht, sollen Bürgerinnen und Bürger jetzt zu Hause bleiben, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten. Wenn möglich, bitte auch nicht zur Arbeit gehen. Homeoffice ist hier das Zauberwort. Nur, es gibt natürlich auch viele Berufsfelder, da ist das gar nicht mal eben so möglich. Jeder und jede von uns sieht ja in diesen Tagen erschöpfte Kassiererinnen und Kassierer, die im Akkord Sachen übers Band ziehen und zwischendurch dann auch noch die leeren Regale wieder auffüllen müssen. Bauarbeiter und Industriearbeiterinnen, die können auch nicht mal eben zu Hause bleiben. Radiomoderatorinnen können auch nur bedingt von zu Hause arbeiten. Und Bundestagsabgeordnete auch nur teilweise. Es ist nämlich Sitzungswoche im Bundestag. Heute Fraktionssitzung. Morgen dann Ausschüsse und Plenum. Wie geht das überhaupt in Zeiten von Corona? Darüber habe ich mit Katharina Hamberger gesprochen, Korrespondentin bei uns im Hauptstadtstudio. Allerdings gerade nicht da, sondern auch in ihrer Wohnung.
Ja, warte mal ganz kurz.
Also improvisieren ist angesagt und das bringt uns dann tatsächlich direkt ins Thema. Denn auch die Politik muss ja derzeit improvisieren, flexibel auf die Situation reagieren. Heute der Tag, an dem sich immer die Fraktionen treffen. Katharina, wie haben die Parteien das organisiert?
Naja, die werden zum Großteil wohl nicht vor Ort sein, der Abgeordneten, sondern da gibt es Videoschalten, Telefonkonferenzen. Ich habe mit Benjamin Strasser von der FDP am Wochenende geredet, der gesagt, die haben schon länger so eine digitale Fraktionssitzung, Möglichkeiten, sich da digital zuzuschalten. Bei denen läuft das offenbar ganz gut und die anderen machen das auch, dass vielleicht nur die wichtigsten anwesend sind, dass man möglichst viel Abstand hält, so kommt man da zusammen.
Dann heißt es wieder, bitte alle, die gerade nicht sprechen, müssen ihr Mikro ausmachen, Videokonferenzen, juhu.
ganz genau.
So, aber morgen dann im Bundestag, wie soll das laufen? Ich meine, es sind im Moment ja auch gar nicht mal alle gesund, das heißt, es können morgen auch gar nicht alle kommen, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also man hat anfangs überlegt, ob man nur einen Minimalteil einlädt, sodass es ungefähr reicht. Jetzt hat man ja aber so das Problem, dass man die Kanzlermehrheit braucht, um die Schuldenbremse auszusetzen, um dieses riesige Hilfspaket zu verabschieden von 156 Milliarden Euro. Und dafür braucht man die Kanzlermehrheit, das heißt 355 Abgeordnete, die zustimmen, also über die Hälfte des Bundestages. Und deshalb haben die Fraktionen alle, die nicht krank sind, die nicht in Quarantäne sind und die nicht zur Risikogruppe gehören, aufgerufen, dass sie kommen. Es ist wohl auch so, dass Teile der Abgeordneten, die zur Risikogruppe gehören, wahrscheinlich auch da sein werden. Ist ja immer dann individuelle Entscheidung, ne?
Ist aber ganz besonders, ich sag mal, gefährlich oder? Weil also Bundestagsabgeordnete sind ja durchaus auch diejenigen, die mit vielen Menschen in Kontakt sind, die viel rumkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Risiko da einigermaßen erhöht ist.
Ja, ich glaube, deswegen haben wir da auch ziemlich viele Leute, die schon in Quarantäne sind. Auch einige, die sich eben schon angesteckt haben. Und man versucht es eben mit besonders viel Abstand zu regeln, mit besonders viel Sicherheitsabstand. Also es wird zwischen jedem Platz im Plenum, werden Plätze frei sein, es werden Reihen frei bleiben, dann werden die Besuchertribünen genutzt, um da möglichst viel Abstand zu haben. Und die Debatten sollen auch nur von denen verfolgt werden, die in den zuständigen Ausschüssen sitzen. Ein Teil wird sich einfach im Büro verschanzen dann der Abgeordneten und da im Fernsehen die Debatte verfolgen und dann nur reinkommen, wenn es an die Abstimmung geht.
Ist das schon irgendwie geregelt, wie das funktionieren soll?
Ja, also für die namentliche Abstimmung, diese für diese Aussetzung der Schuldenbremse, die es dafür braucht, um dann auch zu zählen, wie viele Abgeordnete tatsächlich dann abgestimmt haben, die läuft ja normalerweise so, dass die Abgeordneten sich da sehr eng um ihre Wahlurnen drängen, im Plenarsaal, um ihre Stimmkarten dann möglichst schnell reinzuwerfen und möglichst schnell wieder zurückzukommen. Und das streckt man jetzt alles. Das streckt man zeitlich, dann werden die Wahlurnen nicht im Plenum aufgestellt, sondern auf den Fluren, sodass wirklich viel Platz ist und viel Zeit ist, da die Stimmkarten einzuschmeißen. Und bei den normalen Abstimmungen reichen ja die einfachen Mehrheiten und da sollen auch wirklich dann nur die dabei sein, die tatsächlich auch die jeweiligen Ausschüsse besetzen, die wichtig sind für die Gesetze.
Stand jetzt kann man sagen, dass diese Kanzlermehrheit tatsächlich sicher ist?
Also ich glaube, man ist optimistisch, würde ich sagen, dass diese Kanzlermehrheit steht. Man weiß ja jetzt auch nicht, ob nicht bis morgen irgendwie noch 50 Leute erkranken und dann alles wieder den Bach runtergeht. Union und SPD haben so ein bisschen die Befürchtung, dass sie es allein zumindest nicht stemmen könnten. Aber FDP und Grüne wollen wohl auch, soweit es geht, soweit sie da sind, zustimmen und dann dürfte das klappen. Und sogar die AfD hat wohl angedeutet, dass sie sich das vorstellen könnte.
Okay, du hast schon erwähnt, die Schuldenbremse steht auf dem Programm, die soll beschlossen werden. Was steht denn ansonsten noch mit Corona-Bezug auf der Tagesordnung?
Das ist ein ganzes Paket, in dem unter anderem auch das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll. Da ist ja ein Teil rausgeflogen. Jens Spahn wollte da ja einen umfassenden Datenzugriff. Das wird jetzt nochmal diskutiert, was uns übrigens auch zeigt, dass man zumindest in dieser Situation trotzdem noch fähig ist, Diskussionen zu starten und nicht nur alles einfach abnickt. Sowas ist da drin. Und dann soll der Epidemiefall, soweit ich weiß, ausgerufen werden. Das macht eigentlich die Bundesregierung, das macht jetzt der Bundestag, auf ein Jahr begrenzt, spezielle Befähigungen des Bundes, bestimmte Kompetenzen an sich zu ziehen. Das alles soll morgen dann im Bundestag sein.
Du hast die Diskussionskultur ja schon angesprochen. Das ist jetzt ein Streit, der insbesondere in der Bundesregierung auch stattgefunden hat. Also Jens Spahn gegen Justizministerin Christine Lambrecht, die da im Prinzip ein Stoppzeichen vorgesetzt hat für seine Pläne. Ich habe mir tatsächlich ansonsten schon die Frage gestellt, Bundestag ist jetzt stark ausgedünnt. Politische Willensbildung. Im Moment ist ja alles so ein bisschen eigentlich dem Ziel untergeordnet. Wir wollen es schaffen, mit dieser Pandemie umzugehen. Birgt aber insgesamt tatsächlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass gewisse Sachen dann, ohne dass sie ausreichend diskutiert werden, einfach nur abgenickt werden, oder?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, die Gefahr, wenn das länger anhält und man länger sich quasi nur noch um diese Krise kümmert und guckt, dass man Gesetze verabschiedet, die damit zu tun haben. Aber es ist, glaube ich, allen klar, dass auch andere Dinge nicht hinten runterfallen dürfen, über die auch diskutiert werden muss. Die Ausschüsse sollen auch weiter arbeiten, also da, wo die Gesetze sind, dürfen tatsächlich auch bearbeitet und debattiert wird darüber. Also das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass diese Gefahr besteht, aber man möchte dem schon auch was entgegensetzen und in den nächsten Sitzungswochen dann wieder auch sich anderen Themen vielleicht zuwenden.
Sprich den Satz bitte zu Ende.
Genau, ich wollte noch anfügen, dass der Bundestag auch darauf vorbereitet ist, dass möglicherweise weniger Abgeordnete da sind und man dann auch mit der Beschlussfähigkeit vielleicht Probleme haben könnte. Also der Bundestag ist ja eigentlich nur beschlussfähig, wenn 50% der Abgeordneten da sind. Nur dann können Gesetze auch beschlossen werden und da möchte man das zeitlich begrenzte das Quorum herabsetzen auf 25% der Abgeordneten, die da sein müssen, um den Bundestag dann auch beschlussfähig zu halten, damit der auch arbeiten kann.
Wir haben so ein bisschen Versatz in unserem Gespräch und auch ein bisschen Aussetzer in deiner Leitung, weil ich dich jetzt nicht im Studio erreiche, sondern du bist ja auch gerade unter besonderen Arbeitsbedingungen, was uns die Gelegenheit gibt, vielleicht auch darüber zu sprechen, wie politischer Journalismus in Berlin gerade funktioniert. Also ihr seid alle gerade nicht bei uns im normalen Hauptstadtstudio, oder?
Ein Teil ist von uns ist tatsächlich im Hauptstadtstudio. Ich glaube, Stefan Detjen ist dort. Dann ist auch dort die Technik besetzt, auch das Sekretariat ist besetzt. Aber der Großteil von uns ist zu Hause und arbeitet im Homeoffice und versucht damit der Technik, die da zur Verfügung steht, zurechtzukommen und zu senden, was ja meist auch funktioniert.
Birgt aber manchmal auch Probleme?
Das birgt auch seine Probleme. Also es geht alles ein bisschen langsamer. Das Schnittsystem ist nicht so schnell wie im Büro. Man hat eben mit dieser App, mit der ich jetzt gerade auch mit dir spreche, manchmal seine Aussetzer, seine Probleme. Solche Dinge passieren schon. Es ist nicht so einfach, an O-Töne zu kommen. Also es geht, aber es ist natürlich einfacher, wenn man im Büro ist.
Ja, wie kommt ihr denn derzeit überhaupt an Statements, auch an Informationen? Hat sich das schon umgestellt, dass die Ministerien da auch drauf eingestellt sind und Online-Pressekonferenzen machen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die meisten streamen ihre Pressekonferenzen mittlerweile online. Manche schicken auch dann irgendwie noch ein Audio-Statement rum, wie gestern vom Landwirtschaftsministerium. Und das funktioniert in der Regel schon ganz gut. Das ist ein bisschen problematisch, weil sich da natürlich Fragen nicht so einfach stellen lassen. Mhm. Aber es gibt auch Pressekonferenzen, wo sich Fragen dann digital stellen lassen, die dann vorgelesen werden vom Sprecher oder der Sprecherin und an den jeweiligen Minister oder die Ministerin weitergegeben werden. Ähnlich ist es auch in der Bundespressekonferenz, die ja auch nicht so arbeiten kann wie normalerweise. Also diese dreimal wöchentlich stattfindende Pressekonferenz, in der die Regierungs- oder die Sprecher der Ministerien anwesend sind. Und da ist es jetzt auch so, dass nur noch wenige Kollegen teilnehmen dürfen. Das ist begrenzt auf eine bestimmte Anzahl. Und die meisten Fragen können online aber eingereicht werden und es wird live gestreamt. Das ist auch eine Neuerung. Das gab es bislang noch nicht.
Macht es aber unter Umständen auch für politische Akteure durchaus ein bisschen leichter, sich Fragen zu entziehen, wenn die keine Lust haben auf diese digitalen Wege?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn man nur ein Statement abgeben möchte und keine Fragen beantworten möchte, dann macht einem das Ganze jetzt ein bisschen einfacher, indem man einfach sagt, ich schicke euch mein Statement und Fragen könnt ihr damit nicht mehr stellen. Aber ich habe das Gefühl, die meisten versuchen es zumindest trotzdem noch irgendwie hinzukriegen, dass man Fragen stellen kann. Und die Bundespressekonferenz, dass die noch stattfindet, ist ja auch noch ein gutes Zeichen. Mhm. Also, dass da keiner sagt, wir kommen einfach nicht mehr als Ministeriumssprecher zu euch.
Wenn man jetzt zum Beispiel ein Statement haben möchte von einer Fachpolitikerin zu einem bestimmten Thema, zu dem man gerade recherchiert, dann greift man zum Telefon oder ist es jetzt inzwischen so, dass man sich dann auch per Messenger, WhatsApp oder Signal, Telegram ein Audio-Statement einsprechen lässt?
Also das würde ich nur im Ausnahmefall machen, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn diese Person nicht fähig ist, nebenbei, also so mache ich das immer, ich rufe dann die Person an, dann lässt die nebenbei noch ein zweites Aufnahmegerät mitlaufen oder ein zweites Handy oder so und dann läuft da der Ton mit ein, die Antworten mit ein und das wird mir dann per Mail geschickt. Damit habe ich sozusagen alle Antworten, die ich haben möchte und habe auch die Möglichkeit nachzufragen. Wenn das jetzt gar nicht geht und diese Person sagt, ich bin nur mit einem Telefon hier unterwegs und kann sonst gar nichts machen, dann ist das der letzte Weg, würde ich sagen, Fragen schicken und sich Statements einsprechen zu lassen, aber eher ungern.
Was da gerade mit unserem Leben passiert, das lässt, glaube ich, niemanden so richtig kalt. Es ist vieles auf den Kopf gestellt. Es gibt viele neue Herausforderungen, die zu meistern sind. Und das, während gleichzeitig unser Freiraum ja auch irgendwie kleiner wird. Das ergibt durchaus auch viele Konflikte, kleinere, aber auch größere. Und aus Konflikten kann schnell auch Gewalt werden, gerade in so aufgeladenen Zeiten. Über häusliche Gewalt in Zeiten der Corona-Isolation habe ich mit Jenny Kerstin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe gesprochen und sie gebeten, erstmal zu erklären, was häusliche Gewalt eigentlich ist.
Häusliche Gewalt oder auch Partnerschaftsgewalt liegt immer dann vor, wenn Gewalt quasi innerhalb einer Ehe, einer Lebenspartnerschaft oder einer Beziehung vorkommt. Also bei häuslicher Gewalt sprechen wir von umfasst viele unterschiedliche Verhaltensweisen. Wir haben die körperliche Gewalt, das ist Schlagen, Treten, Würgen. Wir haben die psychische Gewalt, das ist zum Beispiel Beschimpfen, Erniedrigen oder Bedrohen. Und wir haben sexualisierte Gewalt, also das Erzwingen von sexuellen Handlungen beispielsweise oder Vergewaltigungen. Mhm. Eine weitere Form der Gewalt ist die digitale Gewalt, wo über das Internet versucht wird, wirklich bewusst Kontrolle auszuüben oder auch über Smartgeräte. Und alle diese Gewaltformen, sage ich jetzt mal, fallen unter den Bereich der häuslichen Gewalt. Mhm. Besonders betroffen sind in Deutschland Frauen von dieser Form. Mhm. Jede vierte Frau in Deutschland hat schon mal eine dieser Formen von Gewalt erfahren, in Beziehungen oder kurz nach Beziehungsende.
Jetzt in der Corona-Krise erleben wir ja, dass Menschen nicht mehr so richtig viel raus können, dass viele Menschen einfach vermehrt zu Hause sitzen. Wir reden also, wenn wir da von häuslicher Gewalt reden, wahrscheinlich eher über das, was tatsächlich in der eigenen Wohnung passiert. Rechnen Sie da jetzt mit einer Zunahme von Gewaltsituationen?
Genau, das zu Hause, wie Sie richtig sagen, ist halt nicht für alle der sicherste Ort, ja, wenn wir die Problematik der häuslichen Gewalt mit bedenken. Und wir können ja feststellen, dass wegen den aktuellen Maßnahmen, wegen Quarantäneauflagen, aber auch Selbstisolation oder Kontaktbeschränkungen, die wir momentan haben, auch die Gewalttäter mehr in der Wohnung sind und die betroffenen Frauen auch weniger Freiräume haben, um rauszugehen, um sich zu vernetzen, um sich mit Freundinnen zu treffen, um in, weiß ich nicht, ihren Selbsthilfegruppen zu sein oder sich Beratung zu holen. Und genau, wir gehen davon aus, dass es jetzt einfach dass es zu mehr Gewaltvorfällen kommen könnte, aber wir können das noch nicht wirklich bestätigen, weil wir einfach noch zu wenig Zeit haben, um wirklich das zu beobachten. Wir rechnen eher damit, wenn die Corona-Krise abgeflacht ist, wenn die Leute wieder rausgehen können, wenn es wieder sich öffnet, dass auch die Betroffenen von häuslicher Gewalt wieder in die Fachberatung kommen und dass es einfach vermehrt dann wieder auch dort auftreten. Hm.
Ja. Was weiß man denn eigentlich über die Ursachen solcher Situationen? Also warum üben Menschen im häuslichen Raum, in der Familie, in einer Partnerschaft überhaupt Gewalt gegen die andere Person aus?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Es geht ja immer um, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht gleichberechtigt ist. Also wir haben eine Ungleichberechtigung von Geschlechtern in unserer Gesellschaft. Oft auch ein sehr verqueres Bild von Männlichkeit. Also wir sprechen hier auch von toxischer Männlichkeit. Mhm. Also der Mann hat vielleicht das Gefühl, er kann sich über die Frau stellen, er kann bestimmen, du gehörst zu mir. Das ist eine Vorstellung, die noch sehr, sehr tief verankert ist in unserer Gesellschaftsform, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die kann natürlich auch dazu führen, dass man Besitzansprüche hat, die einem eigentlich gar nicht zustehen, dass man die ausüben möchte.
Also so Situationen, wo es auch um die Ausübung von Macht geht.
Genau, das ist eigentlich Gewalt und Macht, das geht Hand in Hand, genau.
Sie haben eben gesagt, Sie rechnen damit, dass Sie von vielen Fällen überhaupt erst erfahren, wenn diese Krise vorbei ist, wenn die Menschen raus können wieder. Mhm. Was gibt es denn aber im Moment tatsächlich für Möglichkeiten für Frauen, sich Hilfe zu suchen?
Genau, wir sind ja der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Der BFF hat ja über 190 Fachberatungsstellen bundesweit in ganz Deutschland, wo auch jetzt in Zeiten von der Corona-Krise sich Betroffene Beratung einholen können. Also normalerweise ist es so, dass es viel läuft face-to-face, aber weil das jetzt einfach nicht mehr möglich ist unter den jetzigen Bedingungen, wird einfach sehr viel telefonisch beraten. Auf unserer Seite frauen-gegen-gewalt.de kann auch unsere Beratungsdatenbank eingesehen werden. Da können Betroffene auch gucken, wo bei ihnen in der Nähe eine Fachberatungsstelle beispielsweise ist und da einfach mal anrufen, wenn sie sich beraten lassen möchten, wenn sie sich unsicher sind, ob das überhaupt Gewalt ist, was ihnen da widerfährt oder ob die da jetzt gerade einfach nur eine schlechte Zeit gerade zu haben. Mhm. Aber was auch wichtig ist, es können sich auch Nachbarinnen zum Beispiel Beratung holen, was tun, wenn ich komische Geräusche in der Nebenwohnung höre oder ja, wenn ich den Verdacht habe, dass da etwas nicht okay ist. Mhm. Ja. Und diese Beratung ist kostenfrei, also man muss nichts dafür zahlen und sie ist auch auf Wunsch anonym, wenn man seinen Namen nicht nennen möchte.
Heißt also, wenn ich das Gefühl habe, in meiner Beziehung läuft gerade irgendwie was falsch oder dass ich mich psychisch unter Druck gesetzt fühle, das wäre schon so ein Punkt, wo Sie sagen würden, unbedingt anrufen und sich einfach mal vielleicht auch ja beraten lassen, einfach auch mal die Sorgen rauslassen, um dann vielleicht auf der Basis weitere Hilfe zu bekommen?
Genau, und einfach einen Plan zu machen, auch welche Räume gibt es, was kann man tun, um sich nicht jetzt da weiter einer Situation auszusetzen, in der man sich vielleicht nicht wohlfühlt. Ja, mit der Beraterin, die sind wirklich Expertinnen auf dem Gebiet zum Thema Gewalt gegen Frauen. Die können einfach gut an der Seite stehen und das auch nochmal gemeinsam mit betrachten. Und da Hinweise geben, was man machen kann, genau.
Aber wenn es jetzt tatsächlich darum geht, aus einer toxischen Beziehung dann auch rauszukommen, in der Gewalt ausgeübt wird, Stichwort Frauenhäuser etc., das ist wahrscheinlich im Moment dann tatsächlich schwierig, oder?
Genau, diese Situation stellt sich schwierig, aber auch da, das wäre etwas, was man wirklich mit den Beraterinnen, welche Möglichkeiten es gibt, einfach klären sollte. Also nicht jede Frau, die nicht mehr zu Hause bleiben kann oder will, muss sofort in ein Frauenhaus gehen. Also es gibt dann auch vielleicht auch andere Möglichkeiten. Das ist wirklich sehr individuell lösbar. Das kommt immer auch auf die Situation an, wie, wo wohnt die Frau, mit wem wohnt sie zusammen, sind Kinder da, gibt es finanzielle Ressourcen, gibt es soziale Kontakte, auf die sie zurückgreifen kann. Mhm. Das wird wirklich ganz individuell geguckt und da nimmt sich die Beraterin auch Zeit. Also ich würde wirklich alle Frauen ermutigen, einfach Kontakt mit den Fachberatungsstellen aufzunehmen. Wenn, ja, einfach auch mal, um sich da abzusichern, nochmal einfach eine Meinung, eine weitere Meinung einzuholen. Mhm. Ja.
Heißt also auch in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, wo alle das Gefühl haben, ich muss drinbleiben um jeden Preis, beziehungsweise ich bin nach außen hin eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, muss niemand das Gefühl haben, dass er tatsächlich zu Hause in so einer Situation eingesperrt ist?
Nee, also genau. Wir haben ja auch noch das Glück, dass bei uns Kontakt beschränken sollen momentan in Deutschland und dass man sehr wohl auch ein Telefongespräch zum Beispiel auf dem Weg zum Einkaufen machen, ja, oder sich nochmal Infos auf den Informationsseiten der Fachberatungsstellen suchen, ins Internet gehen, da auch nochmal nachgucken. Das kann man natürlich selbstverständlich machen. Die sind noch da und die arbeiten und sind wirklich, also Gewalt gegen Frauen gab es schon vor der Corona-Krise. Es ist kein neues Phänomen, es kommt jetzt einfach nur, es verschärft sich natürlich, dass es mehr einfach auch, ja, vielleicht auffällt oder vielleicht auch besprochen wird, weil nicht alle ein sicheres Zuhause haben.
Heißt das eigentlich dann auch für mich zum Beispiel als Nachbarin, wenn ich das Gefühl habe, nebenan läuft gerade irgendwas nicht so richtig hundertprozentig rund. Also wenn ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, bin ich vielleicht auch gerade jetzt in dieser Situation stärker in der Pflicht, mich da einzumischen und irgendwie, ja, zu helfen?
Also das Stichwort Zivilcourage, das sollte natürlich immer, ja, es ist immer ein wichtiger Faktor. Man sollte sich selbst nicht in Gefahr bringen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich höre etwas Komisches in der Nebenwohnung, da sind vielleicht Schreie, scheppert etwas oder es ist ein komisches Geräusch oder da weint jemand die ganze Zeit und man ist sich unsicher und traut sich nicht alleine zu klopfen und rüberzugehen, dann kann man natürlich selbstverständlich immer die Polizei rufen. Mhm. Manchmal kann man einfach, manche trauen sich das einfach rüberzugehen und zu klingeln und mal einfach die Situation auch zu unterbrechen. Der empfiehlt es sich dann auch nicht alleine zu gehen, sondern vielleicht auch zu zweit zu gehen, wenn das möglich ist. Oder die betroffene Person, wo man glaubt, okay, die ist vielleicht betroffen von häuslicher Gewalt, auch mal anzusprechen, vielleicht noch auch mal so eine Informationstelefonnummer zuzustecken oder einfach zu sagen, kennst du das vielleicht oder so. Also die Betroffenen nicht alleine damit zu lassen, ist schon mal ein wichtiger Hinweis.
Jenny Kerstin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Und ich sage an dieser Stelle zur Sicherheit einfach nochmal die entscheidenden Adressen, wo es Informationen und konkrete Hilfe gibt. Das ist zum einen die Internetseite www.frauen-gegen-gewalt.de und dann gibt es noch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 08 000 116 016. Die Telefonnummer 08 000 116 016, auch zu finden unter der Internetseite www.hilfetelefon.de. Der Tag am 24. März 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns weiterhin per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie mehr Eindrücke der Arbeit unserer KorrespondentInnen in Berlin haben möchten, im Hauptstadtstudio, beziehungsweise im Homeoffice der KollegInnen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast unseres HSS, Deutschlandfunk, der Politik-Podcast, zu finden auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.